Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Am Mikrofon für Sie, Matthias Hanselmann. Schönen guten Morgen. Mein Gast ist heute ein Mann, der die Natur liebt, der in der Natur lebt und der von der Natur lebt. Sein Beruf Gärtner, sein Name Olaf Schnelle. Schönen guten Morgen, Herr Schnelle.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Nun sind Sie ja nicht irgendein Gärtner, sondern Sie haben sich spezialisiert auf Wildkräuter und Blüten, auf seltene Würzkräuter, Gemüseraritäten und wildes Obst. Sagen Sie, gibt es einen Unterschied zwischen Unkraut und Wildkraut?
Ich unterscheide zwischenzeitlich nicht mehr. Natürlich habe ich das, habe ich auch Unkräuter in meinem Garten. Das sind dann genau die, die man nicht essen kann. Und ansonsten habe ich die glückliche Situation in meinen Beeten, stellenweise das Jäten und das Ernten zu einem einzigen Prozess zu machen.
Also es gibt tatsächlich Unkräuter, die man nicht essen kann und die Sie selbst auch irgendwie beseitigen müssen.
Leider ja.
Das tun Sie aber bestimmt nicht mit Unkrautvernichtungsmitteln, oder?
Nein, eigentlich noch nie. Ich habe mittlerweile nach 20 Jahren Berufserfahrung eigentlich genug Handwerkszeug, um sehr, sehr effektiv meine Sachen zu gestalten und die Kulturen zu führen. Dann brauche ich solche Mittel nicht.
Ich bin gespannt auf unser Gespräch und ich glaube, ich kann jetzt schon mal wetten, dass im Laufe der kommenden Stunde so manche unserer Hörerinnen und Hörer Lust bekommen, es Ihnen gleich zu tun. Und wir werden hören, dass der Weg, den Sie gegangen sind, oft sehr, sehr spannend war.
Trying to beat the devil at a fist fight. Looking for a friend in a bottle of red. Making up words that have never been said. Waiting in line for the next line. Making up a rhyme, but it don't rhyme. Baby, I'm a loser at this game. If you could see me now, be ashamed of me. Be ashamed of me, cause I'm not worthy.
Jack Savoretti war das im Deutschlandfunk Kultur. Brite mit italienischen Wurzeln. Sein Traumberuf als Jugendlicher war Fußballer. Seit vielen Jahren ist er Singer, Songwriter und der Song hieß Not Worthy. Olaf Schnelle ist bei uns, Spezialist für Wildkräuter und mehr, Inhaber des Betriebs Schnelles Grünzeug, Lieferant von erlesenen Kräutern für Spitzenköche und Spitzenrestaurants. Und dazu gehört heutzutage natürlich eine Website und die heißt schnellesgrünzeug.de. Herr Schnelle, ein Gärtner habe ich mir ein bisschen anders anders vorgestellt als Sie. Okay, Sie sind braun gebrannt, es fehlt irgendwie die Schürze, aber Sie haben einen sehr gärtnerischen Händedruck, nämlich mir ist fast die Hand abgefallen.
Ich habe vielleicht einen gärtnerischen Händedruck und ich habe auch einen Strohhut.
Strohhut haben Sie aber heute nicht auf. Okay, das passt dann wieder zum Klischee. Sie sind von Ihrer Arbeit besessen, das werden wir noch merken in dieser Sendung. Woher kommt Ihre Leidenschaft speziell für Wildkräuter und Artverwandtes?
Es fing sehr, sehr früh in meiner Jugend an. Damals war das allerdings noch nicht die Leidenschaft, sondern eher eine Angst. Ich bin ja Baujahr 65 in die 80er Jahre reingewachsen mit diesem ganzen Systemkonflikt Ost-West. Eine für mich sehr bedrohliche Situation damals, in der ich dann dachte, wow, du musst dich irgendwie selber schützen können oder selber retten können, falls irgendwas eskaliert. Das war so eine Jugendangst von mir.
Und wovor denn genau? Wovor hatten Sie Angst?
Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, dass vielleicht in einem Atomkonflikt dann das ganze Essen vielleicht auch dahin sein könnte, was man vor der Haustür findet. Ich dachte, man müsse in der Lage sein, sich zu ernähren. Und ich fand den Gedanken interessant, das aus der Natur tun zu können. Und hinzu kam ein kleiner Fernsehbericht, den ich damals im damaligen Westfernsehen gesehen habe, wo Rüdiger Nehberg von Hamburg in die Alpen wanderte und nur das aß, was er links und rechts des Weges fand. Und das versuchte ich dann irgendwie auch.
Ja, der war eine Art Kultfigur, Rüdiger Nehberg. Sie haben es selbst probiert, wie denn?
Na, ich habe es ihm nachgemacht, nur umgedreht, von Erfurt, meiner Heimatstadt, an die Ostsee. Und mangels Know-how und Fachliteratur im Osten und des jugendlichen Wahnsinns bin ich nicht sonderlich weit gekommen mit dem Ziel. Ich bin von Erfurt losgewandert und irgendwo im Nordharz, dann war ich so hungrig, dass ich eine Imbissbude aufgesucht habe und das war's dann.
Und den Rest sind Sie mit dem Zug gefahren, oder wie?
Der Rest war da tatsächlich der Zug an die Ostsee. Und trotzdem war das Thema aber spannend geblieben für mich, weil schon klar war, dass was man da isst, das ist was anderes.
In Ihrer Kindheit waren Sie da oft im Garten der Eltern oder wie wurden Sie da sozusagen angetriggert, wie man so schön sagt?
Wir hatten in Erfurt einen Kleingarten, meine Familie. Also das hatte schon mein Urgroßvater, der ist dann von ihm auf den Großvater und auf meinen Vater oder meine Eltern übertragen worden. Und da habe ich tatsächlich einen Großteil meiner Jugend verbracht.
Und dort auch schon erste Gartenversuche?
Auch das. Die Leidenschaft war nicht allzu groß, fürchte ich damals, aber trotzdem war es gut.
Jetzt hat Sie dieser Spaziergang, nenne ich ihn mal, mit, glaube 17 waren Sie damals, von Erfurt in Richtung Ostsee mit ganz schneller Zwischenstation an der Currywurstbude, hat Sie nicht abgeschreckt, die Sache später dann tatsächlich auch zu Ihrem Beruf zu machen?
Ja, also ich habe das Thema nicht mehr losgelassen, weil das hat mich schon fasziniert. Und als ich dann anfing, zwischenzeitlich gab es eine kleine Pause. Ich habe dann Gärtner gelernt und Berufsausbildung gemacht und bin dann irgendwann mal in Ost-Berlin an der Humboldt-Uni gelandet und hatte das Glück, dass die Wende damals die Grenzen öffnete und ich sehr schnell Zugang zur Westliteratur bekam. Und die war natürlich wesentlich besser. Und da ist dann ein sehr intensives Studium draus geworden, das Botanikstudium an der Humboldt-Uni, das Literaturstudium an der West-Berliner Uni. Das hat dann dazu geführt, dass ich eine Wildkräuteranalyse gemacht habe und quasi die gesamte mitteleuropäische Flora analysiert habe, inwieweit die verwendbar ist. Nicht nur was Essen angeht, sondern auch was liefert Farbstoffe, was liefert Kautschuk etc. Das war eine sehr spannende Sache.
Klingt nach harter wissenschaftlicher Arbeit. Mit welchem Abschluss?
Einen sehr guten.
Na, ich meine jetzt, was sind Sie dann geworden?
Ich bin Diplom-Ingenieur für Gartenbau.
Und mit sehr gutem Abschluss.
Ja, ja.
Wunderbar. Was haben Sie dann nach dem Abschluss gemacht? Als Gartenbauingenieur gleich gearbeitet, oder?
Die Situation war sehr frustrierend, weil unsere Dozenten haben immer gesagt, pass auf, wenn ihr nicht aus einer Gärtnerfamilie kommt, endet ihr irgendwo im Amt oder ihr werdet Vertreter für Pflanzenschutzmittel oder für Saatgut. So, eine andere Chance habt ihr nicht. Und das war keine erfreuliche Situation, so ein Studium mit dieser Perspektive abzuschließen. Und also habe ich erst mal was anderes versucht. Und
das war?
Ich habe eine Weiterbildung gemacht, einmal zu einem sogenannten Permakulturdesigner, so eine spezielle Form des Umgangs mit Land. Und habe nebenbei noch gelernt, wie man Abwässer klärt mit Pflanzenkläranlagen, eine sehr ökologische Art und Weise, Abwässer zu klären. Und zum Glück hatte ich da ein paar Denkfehler dabei, die nicht dazu geführt haben, mich dort in den Betrieb selbstständig
zu machen. Jetzt macht es mich aber gespannt, was waren denn die Denkfehler?
Naja, der Wunsch, nach dem Studium aufs Land zu ziehen, der war schon da. Und ich dachte, das ist das Ding, Pflanzenkläranlagen in einem dezentral organisierten Raum aufzubauen, wo es keine zentrale Abwasserklärung gibt. Ich müsste eigentlich in offene Tore rennen, war ich der Meinung. Der Denkfehler war nur, dass ich viel zu früh dran war mit dem Gedanken, weil diese Technologie ist heute Stand der Technik, aber bis 2003 gab es auf die Alt-DDR-Anlagen noch Bestandsschutz und ich war aber schon 97 auf dem Land. Das heißt, die ganze Sache funktionierte nicht.
Mit anderen Worten, Sie waren 6 Jahre zu früh dran und niemand wollte Ihre tollen Kläranlagen haben. Ne?
Hat niemanden interessiert, genau.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch, das war Fredda mit vollem Namen Frédéric d'Astrevigne, geboren 1969 in den Vogesen und der Song hieß J'aime, j'aime. In jungen Jahren schon wird mein heutiger Gast, wie eben gehört, Fan von Wildkräutern aller Art, versucht dann nach dem Abschluss zum Gartenbauingenieur Kleinkläranlagen zu verkaufen und scheitert damit. Herr Schnelle, das Sprichwort Unkraut vergeht nicht trifft für Sie, finde ich irgendwie besonders gut zu. Ich möchte nochmal zurück in die Wendezeit. Haben Sie sich damals eigentlich politisch engagiert?
Direkt in der Wendezeit noch nicht, davor ja, noch in meiner Heimatstadt Erfurt war das. Da war ich Mitglied dieser evangelischen Studentengemeinde, die dort in Erfurt sehr aktiv war. Vor allen Dingen im Umweltbereich war ich da, habe ich versucht, was irgendwie ging zu machen. Das war ja nicht so einfach.
Lassen Sie uns nochmal zurückgehen zu der Sache mit den kleinen Kläranlagen, die ging schief.
Ja.
Da hatten Sie eine tolle Idee. Aber waren, glaube ich, auch ein bisschen naiv, weil Sie haben ja vorher gar nicht recherchiert. Braucht die wirklich jemand?
Na, ich habe das hier in Berlin-Brandenburg, habe ich die schon gebaut.
Aha.
Und ich hatte damals auch vielleicht in Unkenntnis der föderalen Strukturen Deutschlands gedacht, das sei überall so. Und als ich dann in Mecklenburg-Vorpommern ankam und dann hörte, naja, ist ja aber nicht so, dann war die Not groß, ja. Wir waren mittlerweile in Berlin, waren wir doch schon so in unseren Kreisen bekannt für das, was wir vorhatten, dass wir ein Angebot bekamen von einer Freundin. Sie wollte ihr Haus loswerden. Guckt euch das doch mal an, hat sie gesagt. Dann sind wir hingefahren und haben dann nicht dieses Haus für gut befunden und wir wollten das nicht, nicht mal geschenkt. Und sind dann einfach mit dem angefangenen Wochenende, das wir dann hatten, über Land gefahren und wollten uns schicke Landschaften anschauen. Und in einem Dorf sind wir dann hängen geblieben, weil da stand ein Haus frei. Und innerhalb von einer halben Stunde war klar, das ist verkaufbar und wir konnten rein in das Haus, wir konnten sogar eine Nacht drinne verbringen. Mhm. Und so ist dieser Entschluss von 0 auf 100 dann entstanden. Wir kaufen das und wir machen das jetzt alleine.
Wir machen mal einen kleinen historischen Sprung. Sie haben uns erzählt, die Sache mit den Kleinkläranlagen ist schiefgegangen und Sie haben dann aber wieder eine neue Unternehmung gegründet, sozusagen mit einem Freund zusammen namens Ralf Hiener.
Ja, nicht ganz mit ihm. Das kam 2 Jahre später, aber Ralf war der erste Kunde von mir. Und das war einfach so, dass ich eben in der Situation nicht zu wissen, was ich jetzt unternehmerisch machen kann, mich dieser Wildkräuter zurückentsann, die ja bis dahin eher ein Hobby waren und dachte, weil damals schon in der Gastronomie die Rede von der regionalen Küche war, eigentlich ist nichts regionaler als die Kräuter direkt vor unserer Haustür. Und dann dachte ich, naja, das bietest du jetzt mal den Gastronomen an. Und es war klar, nicht jeder Landgasthof kann damit umgehen, sondern das sind dann schon die besseren Restaurants. Und dann habe ich mir einen Restaurantführer gekauft und mir die 5 besten Restaurants rausgesucht. Und einer von denen war eben mein Freund Ralf.
Auf dem DAS hatte
der. Auf dem DAS-Restaurant zum Weißen Hirsch damals, genau.
Was hatten Sie denn dann als Unternehmen mit dem schönen Namen Essbare Landschaften zu bieten und wie wurde das aufgenommen?
Das Angebot bestand tatsächlich in einer radikal regionalen und saisonalen Geschichte. Also ich bin mit dem Fahrrad hutzemenschenmäßig in den Wald gefahren und habe nur das geerntet, was als Saison hatte und habe das zum Angebot gemacht. Und das war so radikal und wahrscheinlich auch damals schon so professionell, dass die Köche trotz des Neuen sehr schnell Vertrauen gefunden hatten. Und das ist wichtig. Und dieses Vertrauen muss man als Lieferant einfach rüberbringen. Und ja, und so ging eins aufs andere. Ralf nahm meine Kräuter dann zu verschiedensten Gala-Dinés mit. Das hat wieder dann, Kollegen von ihm infiziert und so zog das seine Kreise und es war ein Selbstläufer.
Das war zunächst eine richtige Erfolgsgeschichte. Ich habe Fotos gesehen von Preisverleihungen, auf denen sie waren, sind regelrecht mit Preisen überschüttet worden.
Ja.
Aber das Ganze nahm dann ein für sie zumindest unrühmliches Ende, oder?
Sagen wir mal, ein unschönes. Ja. Wir hatten tatsächlich bis ins Jahr 2007 hatten wir eine Resonanz, die war enorm. Und im Jahr, wenn man 7 Jahre so eine Sache macht, in meinem Fall waren es 9 sogar, ist man dann möglicherweise auch in einer Phase, wo man sagt, okay, jetzt muss eine Entwicklung passieren. Das kann nicht mal so weitergehen wie bisher. Und da kam uns sehr zu Pass, dass wir ein Angebot erhielten von einem Unternehmer aus der Region, ein sehr großer Unternehmer, ein sehr großes Unternehmen aus dem Getränkefachhandel, wo er sagte, ich will noch was anderes machen als nur Getränke handeln. Ich mache jetzt eine ökologische Landwirtschaft auf 500 Hektar direkt an der Ostseeküste. Und habt ihr nicht Lust, dieses Geschäft mit zu übernehmen und zu führen, ins Hofmanagement einzusteigen? Und das war eine enorm reizvolle Aufgabe. Also dieser Gedanke mal, etwas komplett von Anfang mitzugestalten und die Möglichkeit zu haben, Sachen zu bedenken, die man in seinem Alltag möglicherweise nicht umsetzen kann, weil andere Sachen dringender sind im Alltag, war enorm reizvoll. Und das haben wir sind dann dort eingestiegen, ja.
Wohin führte das?
Naja, wir waren dann 2 Jahre auf diesem Hof und es wurde von Monat zu Monat frustrierender, dieser Einstieg, weil die Mentalitäten von einem Getränkehändler und von uns als Essbare Landschaften-Team waren dann doch so unterschiedlich, dass wir merkten, das passt nicht zusammen. Wir mussten dringend raus aus der ganzen Geschichte, weil wir meinten, das führt zu keinem guten Ende. Und im Jahr 2011 war dann die Insolvenz am Horizont absehbar.
Mhm. Ja, und?
Naja, dann
setzt sich... Haben Sie sich nicht angemeldet, die Insolvenz?
Nee, man setzt sich in so einer Situation hin. Wir waren ja noch nicht in der Insolvenz. Wir wussten nur, Ende 2011 wird es soweit kommen. Das war im Frühjahr, dass wir uns hingesetzt haben. Haben uns überlegt, was könnte ein neues Konzept sein. Wir haben uns überlegt, wer könnte uns dabei helfen finanziell. Wir brauchten einen Investor, das war klar. Haben so einen Generalplan gemacht und sind dann damit an die Öffentlichkeit gegangen. Nein, nicht an die Öffentlichkeit, sondern an bestimmte Investoren herangetreten.
Mhm. Und haben einen gefunden.
Haben einen gefunden, ja.
Und das war dann, dann ging die Erfolgsgeschichte weiter, oder wie?
Leider nicht.
Leider nicht?
Leider nicht.
Erzählen Sie was.
Leider nicht.
Was ging schon wieder schief?
Also wir waren tatsächlich der Meinung, wir suchen jetzt einen Investor, der inhaltlich Verständnis hat, der weiß, was gute Produkte bedeuten. Und der Mann, den wir da gefunden haben, der stammt aus dieser Region, hat ein Versandhaus aufgebaut, wo quasi viele Manufakturen hingeliefert haben. Und er hat das sehr hochwertig verkauft. Und mit so einem Mann an der Seite kann uns eigentlich nichts schiefgehen, dachten wir. Und das war leider nicht der Fall. Es war dann letzten Endes doch so, dass dieser Mann sein Konzept vollkommen unreflektiert über unseres gestülpt hat und wir wie die Karnickel vor der großen Unternehmerschlange standen und quasi zugesehen haben, wie die Sachen aus dem Ruder liefen. Wenn Sie quasi wissen, Ihr eigenes Unternehmen rutscht in die Insolvenz, Sie nehmen einen Investor rein, reden Sie nicht mehr auf Augenhöhe. Das ist ab dem Augenblick vorbei. Mhm. Und wenn Sie dann noch vor so einem Mann stehen, der mehrere hundert Millionen Umsatzunternehmen aufgebaut hat, dem erzählen Sie erstmal nichts. Dem stellen Sie keine Fragen, dann nehmen Sie erstmal an, was der zu sagen hat. Und wir haben 3 Jahre lang deutlich unter Hartz-IV-Niveau gelebt.
Ja,
das war einfach, das ist so eine Situation. Ja, es war einfach keine kluge Entscheidung von ihm, uns so kurz zu halten.
Sie sagen, wir waren am Ende. Wie hat sich das ausgewirkt?
Naja, letzten Endes muss man, glaube ich, schon von einer tiefen Depression reden, in die wir gerutscht sind, alle beide, sowohl Ralf als auch ich. Nur merkst du das nicht in dem Augenblick. Du bist dann nur am Schaffen und am Agieren und es ist völlig sinnlos.
Und letztlich hat sie dieser Großmogul auch rausgeschmissen.
Ja.
Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood.
Deutschlandfunk Kultur, das war Bob Dylan mit Melancholy Mood. Olaf Schnelle ist bei uns. Er ist Unternehmer in Sachen Wildkräuter und wie wir eben gehört haben, mein Mann, der mit ansehen musste, wie ein erfolgreiches Unternehmen namens Essbare Landschaften, das er mitgegründet hatte, regelrecht ausgebeutet wurde und er gleich mit. Herr Schnelle, wir haben gehört, wie sehr Sie das heute noch emotional berührt. Sie haben damals geschuftet und geackert und dabei so gut wie nichts verdient. Sie waren Familienvater, wir haben noch gar nicht Ihre drei Söhne erwähnt und natürlich auch Ihre Frau. Wie sind Sie nach all diesen Enttäuschungen aus dieser Depression wieder herausgekommen? Hat Ihnen die Familie dabei geholfen?
Na, zum einen ist es natürlich meine Frau gewesen. Meine Kinder haben versucht, so weit wie es geht, davor zu schonen, ne, vor dieser Situation. Aber meine Frau hat es letzten Endes auf den Punkt gebracht und hat dann gesagt, Junge, du musst was radikal ändern in deinem Leben, weil so geht es einfach nicht. Du überlebst das ja gar nicht. Und leider Gottes ist mir dieser Mann zuvorgekommen, indem er mich rausgeschmissen hat aus meinem Unternehmen. Ich hätte heute im Rückblick viel, viel früher selber aussteigen sollen aus diesem ganzen Schlamassel. Mhm. Aber ich war ja gebremst, wenn Sie wissen, das eigene Unternehmen in die Insolvenz rutscht. Und wenn Sie eine Phase durchmachen von 2,5 Jahren, in der Sie zwar diese Gärtnerei weiter betreiben, aber keinerlei Geschäftszahlen mehr vorgelegt kriegen, dann wissen Sie auch nicht, dass das Unternehmen mittlerweile wieder sehr erfolgreich war. Und das war mein Glück.
Sie hatten gar kein Recht auf Einsicht in Ihre eigenen Zahlen?
Wir hatten ein Recht. Aber wenn man so in der Minderheit und so an die Wand gedrängt ist, was will man denn machen? Wir hätten ja nicht mal einklagen können. Wir hatten ja kein Geld. Womit hätten wir agieren sollen? Es war einfach nicht die Situation. Mhm. Jedenfalls war dann, wir sind mittlerweile ja im Jahr 2014. Und es war klar, am 30.06. war mein letzter in meinem Unternehmen und am 1.07. Musste was Neues passieren. Und einfach aus einer Mangel an vielleicht Vorstellungskraft, mir war klar, ich kann nur gärtnern. Ich bin ein guter Gärtner und ich habe einen guten Draht zu meinen Kunden und ich muss das neu anfangen. Und glücklicherweise, wie gesagt, lief dieses Unternehmen, ohne dass ich es wusste, mittlerweile wieder sehr, sehr gut. Durch ein bisschen Verhandlungsgeschick, was ich doch noch hatte, konnte ich quasi alles, was ich in Vorpommern noch an Equipment hatte, einfach übernehmen. Und ich musste nicht komplett bei Null starten und konnte meine Gärtnerei quasi von einem Tag auf den anderen neu eröffnen. Und sehr schön und sehr berührend auch war die Reaktion vieler meiner Kunden, die einfach sagten, alle, die ich angesprochen habe, ob sie mir in mein neues Unternehmen folgen wollen, sind auch gefolgt und haben mir Unterstützung angeboten. Und es war eine sehr schöne Zeit dann, was danach passierte.
Reden wir gleich drüber. Mhm. Bei mir hängt noch nach, wie haben Sie denn in der Zeit davor, wenn Sie so wenig verdient haben, überhaupt Ihre Familie über die Runden gekriegt?
Na, ich habe gar nichts über die Runden gekriegt. Das hat alles meine Frau gemacht. Gott sei Dank waren wir niemals so verrückt, dass sie in mein Unternehmen eingestiegen ist. Das hat sie immer abgelehnt und sie ist eben eine schlaue Frau, meine Frau.
Sie ist, glaube ich, Pädagogin.
Die ist Pädagogin und Beratungswissenschaftlerin und die weiß einiges auch von der Welt.
Und hat dann offenbar ziemlich treu Ihnen zur Seite gestanden, auch immer. Finanziell, weil das muss man ja auch erstmal wollen und können. All das, was wir bisher gehört haben und bevor wir jetzt über das neue Unternehmen noch reden, wie hat eigentlich all das Ihr Bild von unserem Land nach der Wende geprägt? Sie sind ja nach der Wende doch mit vielen Hoffnungen ins Leben getreten sozusagen oder in die neue Zeit getreten.
Na, das hört sich ein bisschen naiv an. Nein, ich wusste genau, in welches System wir gehen nach der Wende. Ich wusste genau, was Kapitalismus bedeutet. Ich bin nicht einer gewesen, der, es ist zweideutig. Ich bin natürlich über diese Befreiung des Mauerfalls war ich mehr als glücklich. Dieses hätte nie besser kommen können. Oder vielleicht doch, aber es war einfach eine sehr, sehr glückliche Fügung in meinem Leben. Trotzdem war ich nicht so naiv zu glauben, dass ab nun ein schlechtes System durch ein gutes abgelöst wird, sondern ich kannte sehr wohl die Schwächen von ihm oder kenne sie heute noch viel besser als damals, die Schwächen des Kapitalismus. Von daher bin ich nicht naiv in diese neue Situation gerutscht. Ich war eher frustriert, damals bestimmt auch naiv, dass die Wende so sich entwickelt hat, wie sie kam, nämlich als in meinen Augen kalter Anschluss an ein anderes Land. Wir waren damals in unserer Oppositionsbewegung ja immer noch der, wie gesagt, vielleicht naiven Auffassung, ein System verbessern zu können. Und ob wir das hinbekommen hätten oder nicht, kann man ja heute nicht mehr nachvollziehen. Wahrscheinlich nicht, aber...
Wir haben Ihre drei Söhne angesprochen, die sind inzwischen 27, 24 und 18. Sind die in die Fußstapfen des Vaters getreten oder waren die völlig verschreckt von sozusagen von dem, was sie erlebt haben und haben die Finger davon gelassen?
Es ist witzig irgendwie, ja. Also natürlich hat keiner vor, so einen hart arbeitenden Vater irgendwie nachahmen zu wollen. Auch einen Vater, der ja diese schwierigen Zeiten mitgebracht hat, das ist erstmal nicht auf deren in deren Lebensplan. Aber der Älteste hat Biophysik studiert hier in Berlin. Der Mittlere ist in der Werbebranche gelandet, auch sehr erfolgreich. Und der Jüngste macht gerade sein Abitur. Aber die beiden Älteren sind eben so, dass sie jetzt mittlerweile, der eine, der will jetzt Landwirt werden, der Ältere.
Der Biophysiker.
Der Biophysiker mit seinem Bachelorabschluss will jetzt Landwirt werden, aber nicht mit dem Grünzeug, der will Tiere halten. Und der Mittlere ist aus der Werbebranche erstmal ausgestiegen, hat ein Jahr lang in Südamerika als Gaucho verbracht, so dass man eigentlich nicht weiß, wo geht die Reise hin. Ich habe keine Ahnung, vielleicht irgendwann kommen sie in mein Unternehmen und machen was mit dem Vater zusammen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
Es ist knapp 4 Jahre her. Wir waren da gerade beim Jahr 2014, als Sie diesen neuen Betrieb gegründet haben. Schnelles Grünzeug ist der Name.
Ja.
Sie haben schon angedeutet, wer Ihnen dabei geholfen hat, unter anderem die Kunden. Mhm. Aber wie haben Sie es geschafft, diesen Motor wieder anzuschmeißen bei sich selbst?
Vielleicht war es die Befreiung aus der alten Situation, einfach rauszukommen. Vielleicht war es auch der Mut der Verzweiflung. So genau ist wahrscheinlich eine Gemengelage aus all diesem. Ne? Aber letzten Endes stellte sich schon nach einem Monat heraus, dass ich tatsächlich einen Betrieb übernommen habe, der mittlerweile wieder gute Zahlen schrieb. Und das tut es seitdem. Und ich habe nur am Konzept radikale Veränderungen vorgenommen, in der Hinsicht, dass ich mir überlegt habe, mit welchen Kunden will ich eigentlich zu tun haben. Wie will ich mein Sortiment weiterentwickeln? Und da gab es radikale Einschnitte im Vergleich zu meiner ersten Firma. Bedienen wir heute halt nicht mehr alle, sondern ich habe gesagt, ich will mich voll auf meine Kunden konzentrieren können. Und mit mehr als 20 Kunden kriege ich das nicht hin. Mhm. Also nur 20 Kunden dürfen bei mir einkaufen. Und das sind ausgerechnet eben die, mit denen ich ein gutes Verhältnis hatte, die ganzen Jahre schon. Und und im Sortiment bin ich wesentlich breiter geworden nochmal. Es sind die Gemüse dazugekommen, die ich bis dahin leider Gottes immer ein bisschen mit Missachtung betrachtet hatte. Und heute kann ich mir gar nichts Besseres mehr vorstellen, als mit Gemüse umzugehen.
Darüber will ich gleich noch genaueres wissen. Hören wir doch erstmal einen Song, der auch mit Gemüse zu tun hat. Der heißt nämlich Artischocken, Herzensuppe und ist von Felix Mayer.
Sechs Kartoffeln in den Topf und ein Stück Butter in die Pfanne. Ein, zwei Schalotten, Kräuter, Knoblauch, Suppengrün und dann und wann. Ein Kuss von links oder von rechts oder auch einfach im Vorbeigehen eine Idee davon. Mit deinem Mund zu meinem, mit dem Rest Brot direkt in die Pfanne. Dazu ein roter Wein für uns beide aus der großen Kanne. Man sollte öfter einmal was zum allerersten Mal probieren und nächtelang im Freiflug fantasieren. Komm, ich koch uns eine Artischockenherzensuppe und die essen wir dann auf, mit Salz und Essig ist doch Schnuppe. Welche Ängste oder Sorgen gestern, heute oder morgen darin vielleicht mit untergehen. Zeit vergeht, dein Herz bleibt stehen, das sagt ich bereits. Und es hilft wohl auch nichts, man kann doch nur von Zeit zu Zeit ausprobieren, bereit zu sein oder auch einfach weitergehen, ohne sich dauernd umzusehen. Manchmal bin ich ein Lump und auch ganz furchtbar und modern in meinen Bildern, Worten, Schriften, Stempelkissen, Augenstern hast du bist ein Schatz gesagt.
Und dann, was ist mit Schnaps gefragt? Komm, ich koch uns eine Artischockenherzensuppe und die essen wir dann auf mit Luft und Liebe ist doch Schnuppe. Welche Ängste oder Sorgen gestern, heute oder morgen darin vielleicht mit untergehen. Ich koch uns eine Artischockenherzensuppe und die essen wir dann auf mit Luft und Liebe ist doch Schnuppe. Welche Ängste oder Sorgen gestern, heute oder morgen darin vielleicht mit untergehen.
Felix Meyer war das mit einem gesungenen Rezept, nämlich Artischockenherzsuppe. Haben Sie sowas schon mal gegessen, Herr Schmelle?
Artischockenherzensuppen noch nicht, aber Artischocken natürlich sehr wohl und auch eigene angebaute, nebenbei gesagt.
Schöne Idee, aber darüber ein Lied zu schreiben. Seit knapp 4 Jahren, wir haben es gesagt, besteht ein Unternehmen namens Schnelles Grünzeug, das Sie nach einigen Höhen und Tiefen in Ihrem Gärtnerleben gegründet haben. Heute haben Sie ein Riesensortiment an Kräutern. Und nur so, damit wir mal ein bisschen den Eindruck bekommen, was haben Sie denn so alles im Angebot?
Naja, das fängt bei dem an, was jeden Gärtner eigentlich nervt. Das sind solche Sachen wie Franzosenkraut, Giersch, Vogelmiere. Geht dann weiter über Sachen, die wir in der Natur finden. Sauerklee, Brennnesseln, Bärlauch. Küstentann, kennt vielleicht nicht jeder. Eine Küstentanne ist ein Baum, der ein wunderbares Aroma hat, wo die Nadeln nach Grapefruit schmecken. Mhm. Auch solche Sachen wie zurückgeschnittene Johannisbeerhölzer, die so dieses klassische Cassis-Aroma mit sich bringen und die man zum Aromatisieren verwenden kann. Und solche Sachen baue ich an.
Hört sich gut an. Giersch ist mir nur bekannt als ein absolutes Unkraut im Garten.
Ja, ist es ja auch. Also das ist wirklich... Wobei mittlerweile wird er ganz anders gesehen, auch in der Gartengestaltung kenne ich mittlerweile Konzepte, wo der Giersch direkt als zierendes Element eingesetzt wird. Mhm. Und natürlich kann man den auch essen.
Von dem, was Sie alles genannt haben, geben Sie uns vielleicht ein, zwei Beispiele, was man damit kochen kann?
Na, ich gebe mal mit einem anderen Unkraut ein Beispiel, weil okay. Das jeder in seinem Garten haben wird. Das ist die weiße Melde, manche nennen auch Gänsefuß und das ist nach wie vor mein Lieblingsspinat. Also wenn ich über Spinat nachdenke, nehme ich lieber eine weiße Melde, hack die ganz grob und gebe die 2-3 Minuten maximal in heiße Butter, Salz drauf, Pfeffer drauf und was Besseres gibt's nicht als diesen Spinat.
Das heißt, Sie kochen selbst auch sehr gerne?
Ich liebe das, ja.
Ja? Mhm. Für wen?
Na, meine Familie sind Opfer. Wobei ich mittlerweile 3 Söhne habe, die sehr gut auch selber kochen.
Na super.
So ganz schlimm kann es nicht gewesen sein.
Sind Sie doch dem Vater gefolgt.
Oder es ist Notwehr.
Wen beliefern Sie eigentlich mit Ihren Produkten? Sie haben gesagt, 20 ausgesuchte Restaurants oder Köche.
Ja.
Wer ist das zum Beispiel?
Das sind sehr, sehr gute Restaurants, sehr hochkarätige Restaurants, 3-Sterne-Läden, sage ich mal, in das Van Dom in der Nähe von Köln, das Ritz-Carlton in Wolfsburg, aber auch sehr, sehr gerne zum Beispiel die Herrenberger Schlossgärten in Hannover. Mhm. Also der hat keinen Stern, aber der macht eine hervorragende Küche. Und hier in Berlin natürlich ganz stark. Die Szene hier in Berlin ist eine ganz besondere, was das Kochen angeht.
Gibt es auch manchmal Köche, die ihre Speisekarte nach dem bestimmen, was sie ihnen bieten?
Also gerade von den Berlinern kann man das hier sagen. Aha. Da gibt es ja 3 Läden, die da Protagonisten sind. Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen soll.
Gerne, kein
Problem. Also es gibt das berühmte Nobelhart und Schmutzig natürlich. Das 1 unter 0 und jetzt ganz neu seit letztem Jahr das Ernst Berlin, wo ein völlig produktfanatischer Koch am Herd steht und wahnsinnige Sachen macht.
Produktfanatischer Koch.
Ja, wirklich, wirklich.
Und ich denke, das macht sie dann auch irgendwann schon auch mal stolz, wenn der ihre Sachen kauft und mit ihren Sachen kocht.
Natürlich, wenn man so mit so kritischen Geistern zu tun hat und die dann bei einem kaufen, dann weiß man, dass man richtig liegt. Und das freut einen natürlich, klar.
Kann man von sowas sprechen wie jetzt aus den letzten 4 Jahren ein ganz großer Auftrag?
Nee, das gibt's nicht.
Oder der größte in den letzten 4 Jahren, das ist kontinuierlich, aber...
Ich bin jetzt dabei und arbeite mit einem 2-Sterne-Koch aus Frankfurt am Main im Juni ein Riesending ab, aber das ist wirklich eine Ausnahme.
Sie sprechen von einem Riesending, was ist es für eins?
Na, das ist ein 2-Sterne-Koch, der ausgestiegen ist aus der Szene und jetzt in die Versorgung von Betriebsküchen gegangen ist. Und das gibt ja sehr erstaunlich ehrgeizige Betriebskantinen, die ihren Mitarbeitern sehr gutes Essen vorsetzen. Mhm. Und auch dieser 2-Sterne-Koch macht jetzt eine Wald- und Wiesenaktion. Und innerhalb dieser Wald- und Wiesenaktion spielen meine Produkte eine große Rolle.
Wie muss ich mir das vorstellen? Oder wollen Sie es noch nicht verraten?
Ich kann sagen, was ich da hinliefere, aber ja. Was der daraus macht, weiß ich
nicht. Was liefern Sie hin?
Also es sind... ist in großen Mengen mein Wildkräutersalat, der wirklich gut ist, weil er so mit Hand gemacht ist und alles zart dabei und wirklich wild und nicht gefälscht wild. Und das andere ist ein sehr spezielles Sauerkraut, was ich mache.
Ein Sauerkraut?
Mhm.
Da sind wir eigentlich schon beim Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen wollte, nämlich den Punkt Fermentieren.
Mhm.
Das ist eine uralte oder scheinbar altmodische Konservierungsmethode, aber wieder wichtig und interessant geworden. Wie funktioniert's und warum brauchen wir es?
Ist tatsächlich uralt. Ja, das Faszinierende ist daran, dass mit einfachsten Mitteln Gemüse vor dem Verderb bewahrt werden kann und in seiner Wertigkeit sogar noch angehoben wird. Also diese Milchsäurefermentation kennen wir in Deutschland alle aus dem Sauerkrautbereich. Weißkohl zu Sauerkraut werden zu lassen, ist nichts weiter als eine Milchsäurefermentation. Mhm. Und der Effekt, der dabei entsteht, ist, dass der ohnehin schon gesunde Weißkohl, über die Fermentation noch mal wertvoller wird, weil die Milchsäurebakterien Umsetzungsprodukte mit sich bringen, die vorher ja im Kohl nicht da waren. Und die Milchsäurebakterien an sich selbst sind für uns Menschen auch noch mal eine sehr wertvolle Geschichte.
Wegen der Darmflora? Oder
richtig, warum? Genau. Die belebt unsere Darmflora und aktiviert unser Immunsystem. 80% unseres Immunsystems wird über den Magen-Darm-Trakt gesteuert. Und wenn wir dann nicht ständig irgendwie trainieren, indem wir zum Beispiel solche Bakterien zuführen, geht es uns möglicherweise schlecht.
Ich habe den Eindruck, Sie essen sehr oft fermentiertes Gemüse, weil Sie machen den Eindruck, als sei Ihr Immunsystem wirklich extrem gut. Ein Punkt noch, die Konkurrenzlage auf dem kulinarischen Markt, die ist ja riesig groß. Jeder will die Nase vorn haben. Sie haben selber von Sterneköchen gesprochen. Mhm. Wenn Sie zurückblicken auf die 20 Jahre, die Sie jetzt dabei sind, was hat sich am stärksten verändert?
Es ist schon der Umgang mit der Saison, der ganz bewusste Umgang mit der Saison. Die Abkehr vom Fleisch ist ganz bedeutend, was mir natürlich sehr in die Hände spielt. Einfach, ja, auch diesen Fokus auf dieses Gemüse zu setzen und dieses Gemüse nicht mehr nur als Beilage zu betrachten, sondern als Protagonisten eines Hauptgerichtes, das ist schon eine komplett neue Entwicklung. Und natürlich eine, die mir extrem gut gefällt.
Das ist, eine positive Seite der Entwicklung. Sehen Sie auch negative?
Ja, natürlich. So wie Sie diese positiven Trends haben, gibt es natürlich auch immer die Gegentrends. Ne? Und wenn ich so in meine Umgebung gucke vor Ort und diese Industrialisierung sowohl der Landwirtschaft als auch der restlichen Esskultur mir betrachte, das ist schon sehr schade, dass das so passiert. Die Alternativen liegen für mich auf der Hand. Ich hätte schon eine Idee, wie man das anders machen könnte, aber die Tatsachen sind halt andere.
Was hätten Sie denn für eine Idee?
Ach, wissen Sie, ich habe so eine Vorstellung von Landwirtschaft. Ich weiß, wenn man sich intensiv mit Landwirtschaft auseinandersetzt und weiß, wie die Besten der Besten ihrer Branche agieren, auch in der Ökobranche weiß man einfach, es gibt mittlerweile Landwirte, die die Ergebnisse der konventionellen Landwirtschaft locker in die Tasche stecken, aber komplett auf umweltverträgliche Art und Weise. Und das ist schade, dass diese Leute kein Forum haben, was groß wirksam ist. Und die finden sie in der ganzen Welt und in jeder Klimazone. Und für mich gibt es keine Ausrede mehr, warum man diesen industriellen Stil weiterfahren muss. Das ist einfach nur Faulheit. Entschuldigung. Mhm.
Nun sind Sie ja in diesem ganzen Gefüge ein Einzelkämpfer nach wie vor. Meinen Sie, Sie werden das bleiben können?
Meinen Sie jetzt?
Ja, wenn ihr Geschäft irgendwann expandiert oder?
Mein Geschäft wird nicht so furchtbar expandieren. Es ist eine bewusste Entscheidung, nur mit so wenigen Kunden zusammenzuarbeiten. Ich habe keine Lust, in riesigen Strukturen zu arbeiten. Mir ist der persönliche Kontakt sehr wertvoll. Ich habe in den 20 Jahren meiner Aktivität so viele Leute quasi als Nachahmer kommen und gehen sehen. Das hört sich sehr, sehr gut an, Wildkräuter anzubauen. Auch das ist ja ganz locker zu machen, ist aber nicht so. Im Detail ist es doch sehr kompliziert und das weiß ich mittlerweile.
Just leave me behind, ain't going it on. My worst enemy is my own flesh and bone. Don't worry about this heart of mine, it's been busted for a long, long time. You'll only find static on the line, so hang up the telephone.
Shannon Shaw war das im Deutschlandfunk Kultur und der Song hieß Broke My Own. Ackerveilchen, Bronzefenchel, Engelwurz, Giersch, Melde, Ringelblume und. Mit all dem und mehr kennt sich unser Gast hervorragend aus. Ich möchte an dieser Stelle auch ein Buch erwähnen, das sehr lesenswert ist und auch Anleitungen bietet, wie man selbst mit solchen Kräutern umgehen kann. Wildkräuter, essbare Landschaften, Natur und Küche, erschienen bei Hedeke, an dem Sie mitgeschrieben haben, Herr Schnelle. Jetzt möchte ich zum Schluss noch mal wissen, warum muss ich unbedingt Gärtner werden? Sagen Sie es mir.
Es gibt einfach keinen schöneren Beruf. Es ist ein ästhetischer Prozess, es ist ein ganz wichtiger Prozess und faszinierend, wie aus so einem winzigen Samenkorn in einer gesunden Erde ein gutes Produkt entsteht, was schön und wertvoll und einfach auch gesund ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Der andere ist, an der Natur zu arbeiten, draußen zu stehen, über sich die Vögel zu hören, die Sonne, den Regen etc. pp., alles mit sich machen zu lassen. Wo hat man das schon? Das ist ein sehr, sehr einzigartiger Beruf in dieser Hinsicht auch. Und am Ende eines Tages sehen zu können, was man gemacht hat, ist natürlich auch ein sehr, sehr ermutigender Prozess, vorausgesetzt, man beherrscht seinen Beruf.
Herr Schnelle, eine Frage ist mir schon die ganze Zeit durch den Kopf gegangen. Haben Sie eigentlich jemals in Ihrem Leben ausgiebig Urlaub gemacht? Oder auch nur kurz?
In den Anfangsjahren sehr selten. In den letzten Jahren habe ich zugesehen, dass ich zumindest im Sommer immer mal eine Woche mir eine Auszeit nehmen kann, weil es mittlerweile sehr, sehr gut geht. Ich hatte immer die Vorstellung, dann in der Wintersaison weit wegzufahren und alle fünf gerade sein zu lassen. Das ist mir aber erst in diesem Jahr so richtig gelungen. Ich war dieses Jahr in Chile, habe meinen Sohn dort abgeholt, der ja in Südamerika war, und das war grandios.
Olaf Schnelle war das. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin mit Ihren Projekten.
Danke.
Nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk Kultur, die Lesart. Mein Name ist Matthias Hanselmann. Machen Sie es gut.